Ja, von mir auch nochmal guten Morgen. Ich bin der Bruder Hubert von der christlichen Kommunität Adelshofen, Ortsteil von Eppingen, seit 1982 in der Bibelschule habe ich angefangen und bin jetzt im entspannten Rentenalter, kann mir alle Dienste und Einsätze schön zurechtlegen. Nachher sage ich noch ein bisschen was. Und komme aus der Pfalz, aus Frankenthal, aber ich kann richtig Deutsch sprechen. Hobbys, Fußball und Musik. Ja, es war ein Volksauflauf am See Genezareth. Heller Aufruhr bei Kapernaum. Dort am Seeufer, Jesus kommt. Die Männer ließen ihre Hämmer fallen, die Frauen ließen die Milch anbrennen. Jesus kommt, da muss ich hin. Und alle drängten sich um ihn, um das Wort Gottes zu hören. Und damit sind wir beim Predigttext. Wir wollen den Ablauf so Szene für Szene uns anschauen und auch fragen, was es für uns bedeutet. Also nicht auf einmal lesen, sondern eins nach dem anderen. Nachher kommt ein Teil mit dem Stichwort Erfahrung mit dem Auferstandenen. Wenn jemand von euch heute Morgen jetzt so ein Minuten Zeugnis hat, das habe ich in letzter Zeit mit dem Auferstandenen erlebt. Eine einzige Sache nur. Da habe ich gemerkt, jetzt ist er da. Dann gebe ich nachher ein Signal, das kann man machen, das muss man aber nicht. Nicht, dass man denkt, ach, dem armen Kerl, dem helfen wir da vorne. Dann halt nicht. Das war jetzt eine spontane Idee, so wie ich manche spontane Ideen zum Leidwesen meiner Band habe, dass mir dann immer mal wieder was anderes einfällt, noch während dem Auftritt, aber die haben mich langsam umerzogen. Ja, wir brauchen eben auch keinen PowerPoint, weil wir an dem Text entlang gehen. Und wenn man es sich nochmal vergegenwärtigen will, da geht man einfach nochmal durch den Text zu Hause. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg Jesus in eines der Boote, das Simon Petrus gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Das erste Stichwort, was wir beobachten, Jesus steht da. Es war nie zufällig, dass Jesus irgendwo war. Es war immer geplant. Es war immer seine Absicht. Und hier war die Absicht, um im Ergebnis den Petrus in die Nachfolge zu berufen. Haben wir schon gehört heute, das Wort. Und so dürfen wir auch für uns heute mitnehmen, auch für diese Woche, für heute Morgen und die nächsten Tage, er ist da, er steht da. Dieses schöne Lied, wo ich auch gehe, du bist schon da. Und so heißt es im Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir müssen nicht das Rad neu erfinden, sondern wir gehen, und deswegen heißt es ja Nachfolge, wir gehen Jesus hinterher und sagen, Herr, du bist schon da. Du bist schon da in der Schule morgen, am Arbeitsplatz, im Krankenhaus, wo auch immer, du bist schon da. Und das ist immer auch ein Trost. Ich weiß, ich bin nicht allein in allen Begegnungen. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Er ist schon da. Zweitens, Jesus steigt ins Boot ein. Petrus war ganz sicher offen. Das braucht der Lukas nicht extra zu schreiben, dass er gesagt hat, ja komm rein, sondern das ist klar. Der hat natürlich nicht gesagt, was willst du in meinem Boot oder so, sondern er hat sich gefreut, dass dieser bekannte Prediger und Heiler ihm die Ehre gibt und in sein Boot kommt. Und das möchte ich auch als Symbolik deuten für die Gegenwart. Dass Jesus kommt, erstmal, er hat die Initiative. Er kommt, um ins Lebensboot einzusteigen. Initiative kommt von dem lateinischen Wort Initium, der Anfang. Wenn es um geistliche Dinge geht, um Glaubensfragen, hat immer Gott den Anfang. Hat immer er den ersten Schritt. Und wenn ich gefragt werde, ich bin zum Glauben gekommen, ja, das ist ja nicht falsch. Aber richtigerweise müsste ich sagen, ich habe reagiert auf die Anrede Gottes, dass er sich mir gezeigt hat, ohne dass ich was mit den natürlichen Augen gesehen habe. Jesus kommt und will auch in unser Lebensboot einsteigen, wenn er es nicht schon lange gemacht hat bei euch. Das will ich nie jemandem absprechen. Aber auch für die Begegnung mit anderen dürfen wir das mitnehmen. Ob das die Familie ist und wie auch immer Leute, die wir kennen. Dass wir wissen, wenn dieser Mensch noch nicht mit Jesus lebt, ich weiß, er will einsteigen. Ich bin gekommen, heißt es mal, auch im Lukas-Evangelium, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat die Initiative, er ist gekommen und hat damals gesucht und sucht heute die Menschen, sie in sich, in seine Gemeinschaft zu führen. Aber es braucht natürlich die Zustimmung. Das geht nicht automatisch. Jesus stampft nicht irgendwo rein oder tritt Türen ein. Er klopft an, so wie es in Offenbarung 3 heißt. Das ist ein Gottesprinzip. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das kann durch eine Predigt sein, das kann durchs Gewissen sein, das kann durch einen Umstand sein, das kann durch ein schweres Ereignis sein. Bei mir war es damals, als vor vielen Jahren ein Mädchen mit mir Schluss gemacht hat. Das hat mich so umgehauen, dass ich darüber von jetzt auf nachher zum Glauben gekommen bin. Die Leute haben gedacht, was ist mit dem Hubert los? Ist er irgendwie überknappt? Aber ich wusste von jetzt auf nachher, jetzt geht's mit Jesus weiter. Also das können die verschiedensten Dinge sein, dass Jesus sich anbietet. Und das ist eben beruhigend. Wir müssen es nicht produzieren und wir müssen es niemandem sagen, mach streng dich an, sondern mach einfach die Tür auf. Passiv, reaktiv. Und dann heißt es hier, er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Wie unheimlich wichtig ist die Leere. Bei euch in der Gemeinde, bei uns in der Kommunität, im Lebenszentrum, ich sage immer, wie gelehrt, so gelebt. Und man kann Leute auf einen guten Weg bringen, aber man kann sie auch auf den Irrweg bringen. Dass sie das annehmen und laufen einfach einen falschen Weg. Ich habe gestern, das ist Weltrekord, mein Gespräch Nummer 76 mit den Zeugen Jehovas gehabt, seit November 2020. Die kommen meistens zu zweit. Das ist so ein netter Mensch, so ein netter Mann, schon wären wir ja längst, wenn wir uns irgendwie ironisch oder aggressiv, das ist immer sehr freundlich. Aber ich sage, da sind wir nicht zusammen. Und es ist besonders die Frage, wer ist Jesus? Die haben viele Sachen, da sind auch manche Sachen richtig, auch im ethischen Bereich. Aber in der Bewertung der Person Jesu, da sind sie so giftfalsch, dass sie ihn als Engel bezeichnen und lehren. Erzengel Michael. Also das heißt, er wird herausgenommen aus der göttlichen Etage sozusagen. Aus der Dreieinigkeit darf man sowieso nicht sagen bei denen. Und da bei allem Liebe, Netten und Freundlichem, der Kern ihrer Lehre ist Gift. Jesus, die Gottheit zu nehmen, das ist wirklich absolut undenkbar. Er ist der Herr, sagt auch Petrus jetzt, Herr Kyrios. kommt gleich. Aber die Lehre ist wichtig für euch und für uns in Adelshofen, dass da nichts einströmt. Natürlich ist mir egal, ob einer grüne Haare oder Ohrringe hat oder kaum noch Haare oder was weiß ich, das ist mir egal, wie einer sich gibt. Aber die Übereinstimmung muss bleiben, wir lehren Gottes Wort, die Umkehr, die Wiedergeburt, die Heiligung, die Heilsgewissheit, die Wiederkunft Jesu und die herrliche Ewigkeit. Die zentralen Dinge, die müssen klar bleiben. Die dürfen nicht verwässert werden. Oder wie unser Gründerpfarrer Rieger gesagt hat, Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und hier hat Jesus gelehrt. Und das finde ich so wunderbar, dass er lehrt und dass wir als Christen, es ist wunderbar, wenn man Lehrstunden hat, wenn man alles Mögliche hat, Seminare, aber was uns wirklich die dauerhafte Lehre bringt, ist das Wort Gottes selbst. Ich habe zu meinem Zeugen gesagt, ich bin auch ein ernster Bibelforscher, so nennt man die doch. Ich lese jedes Jahr stur einmal durch die Bibel, da kenne ich nichts, da kann passieren, was will. Und das ist unsere Lehrquelle. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Petrus, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Naja, hat möglicherweise der Petrus gedacht, er ist ja ein wirklich guter Mann, er ist ein Heiler, ein Prediger, aber was er halt nicht ist, ist ein Fischer. Denn wir haben ja heute Nacht, wenn die Fische hochkommen, völlig vergeblich versucht zu fangen. Und jetzt ist Tag, jetzt sind die weg und abgetaucht. Na gut, dann sagt er eben, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wahrscheinlich haben sie nur ein paar Schlingpflanze und ein paar Römersandale gefangen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und jetzt kommt der Petrus und das ist sein Typ gewesen. Und das war eine ganz wertvolle Sache. Er hat nicht beharrt auf seinem Widerspruch. Er hat Gott an anderer Stelle auch widersprochen. Aber dann sagt er, aber auf dein Wort will ich es wagen. Wow. Er war korrigierbar. Das ist so unheimlich wichtig, auch für mich, für uns, dass wir korrigierbar bleiben. Dass wir nicht sagen, das habe ich erkannt und da beißt die Maus kein Faden mehr ab. Das ziehe mir so durch, dass ich hören kann auf andere. Ja, ja, das überlege ich mir nochmal, da bete ich nochmal. Er war korrigierbar und das ist weise. Schönes Wort aus Jakobus 3, die Weisheit lässt sich etwas sagen. So war Petrus drauf und das war ein großes Geheimnis seines Segens. Auf dein Wort will ich die Netze aufwerfen, auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehe. Okay, da sagt, komm, wir machen es jetzt. Der Jesus hat es gesagt. Und es kann uns auch mal sein, dass ich eine Sache erkenne und ich mache es im Gehorsam. Und sage, Herr, ich weiß nicht, aber ich habe es erkannt und es ist einfach so schlüssig. Ich mache es jetzt einfach. Und dann zeigt Jesus seine Gottheit. Die lässt er aufblitzen, ganz kurz. Als sie das taten, fingen sie eine große Menge von Fischen und ihre Netze begannen zu reißen und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Wow. Unmöglich. Eine Unmöglichkeit. An diesem hellen Tag, wo gar nichts beißt, schon in der Nacht nicht, tut Jesus das Wunder, der Herr über Himmel und Erde. Der Herr über die Biologie, über die Geografie, der Herr der Herzen, Die sind vor ihm wie Wasserbecher, der Herr in der Höhe und bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Der hat es einfach verfügt, dass da zwei Boote voll Fische fangbereit sind. Völlig überraschend. Erfahrung mit dem Herrn, damals gegenwärtig und für heute, es ist ja auch für uns besonders geschrieben, heißt es im Römer 15, ist alles für uns geschrieben. Wir dürfen zwar jetzt nicht auf dem See irgendwo paddeln, aber wir machen genauso Erfahrungen mit dem Herrn, der jetzt der Auferstandene ist. Ich hatte mal einen Dienst, so ähnlich wie hier in der Kirche, und war vorher vor der Kirche gehockt und war so fertig. Ich dachte, ich gehe da nicht rein. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich war so fertig und platt, so entmutigt. Und dann dachte ich, ich weiß nicht, warum ich auf die Idee kam, die ersten drei Kapitel des zweiten Korintherbriefes einfach zu lesen, um mich abzulenken, ich weiß nicht mehr. Und als ich das gelesen habe, wo Paulus so sein Herz öffnet, wir dachten, wir müssten sterben, wir dachten, es ist vorbei, könnt ihr mal lesen, der Anfang des zweiten Korintherbrief. Und dann dies geschah, dass ich mein Vertrauen ganz auf Gott setze, der die Toten auferweckt. Und ich weiß nicht wie, aber ich wurde so leicht, mir ging es so gut dann und ich bin da rein und habe meine Sachen gemacht. Erfahrung mit dem Auferstandenen hier in Form mit seinem lebendigen Wort. Der Herr erbarmt sich über die, die manchmal sehr, sehr ratlos sind. Oder eine Frau, die hat sie vor zwei Wochen bei der Osterfreizeit erzählt, ihr Sohn wurde vom Hund gebissen. Und sie wollten einen Pastor rufen, aber der war in Urlaub zum Gebet über ihm, für ihn. Und der Junge, der so 22-Jährige, der wollte nicht ins Krankenhaus, hätte eigentlich sollen, es war überfällig. Und ich warte noch. Und dann wurde es immer schlimmer. Da war er fix und fertig, kräftemäßig. Und irgendwie hat Gott ihr klargemacht, Jesus ihr klargemacht, dann bete doch du für deinen Sohn. Und da hat sie sich ans Bett gesetzt, hat ihm die Hand aufgelegt und hat für ihren Jungen gebetet. Und es wurde von Tag zu Tag besser. Die Hausärztin hat dann, als sie ihn gesehen hat, gesagt, oh, meine Antibiotika, die haben aber gut geholfen. Und da sagte er, der den Weg so mit Jesus noch so gar nicht geht, Frau Doktor, das stimmt nicht. Mich hat Jesus geheilt. Erfahrung mit dem Auferstandenen. Und wenn jetzt jemand von euch eine Minute was sagen will, wer jetzt frei vielleicht vom Platz aus, muss man gar nicht ans Mikrofon. Schon trinke ich einen Schluck und mach weiter. Erfahrung aus heiterem Himmel mit dem Auferstandenen. Da ist aufgeblitzt, die Gottheit Jesu ist aufgeblitzt in diesem Fischerboot. Und die Gottheit Jesu blitzt auch für uns auf. Und die Reaktion des Petrus. Ich habe das mal aus meinem alten Religionsbuch kopiert. Hänge ich euch kurz oder zeige ich euch kurz. Hier sieht man es schön. In meiner Grundschule hatte man das Schild des Glaubens, so hieß das Religionsbuch. Und da habe ich das jetzt aus dem Internet rüber kopiert. Und da sieht man, wie der Petrus vor Jesus kniet. Und so heißt es eben, dass er auf die Knie ging. Die Reaktion des Petrus, erstaunlich. Man hätte eigentlich auch denken können, dass er sagt, ey Jesus, zwei Boote voll Fische, du kannst nächste Woche wiederkommen. Wir machen weiter, dann ziehen wir fein raus, dann fahren wir wieder raus. Nein, eine seltsame Reaktion. Er fiel auf die Knie und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, er war erschüttert über seine Schuld und Sünde. Und alle, die bei ihm waren, die waren auch erschüttert. Und in diesem Moment, in dieser Sekunde, wenn man so will, passieren im Herzen und im Leben des Petrus drei Dinge. Erstens, er erkennt in Christus den lebendigen Gott. Zweitens, er erkennt seine eigene Sünde. Und drittens, er bekennt sie auch. Er erkennt in diesem Mann im Boot den lebendigen Gott. Herr, Kyrios auf Griechisch. Er wusste sofort, das ist er. Denn er hatte seine Herrlichkeit gezeigt. Er erkennt den Herrn und er erkennt seine eigene Sünde. Im Reflex der Sichtbarkeit des Herrn sagt er, wie so ein Spiegel ist ihm das vorgehalten. Er erkennt seine Sünde. Da fragt man sich, ja gut, ich meine, der Petrus, das war ein fleißiger Mann, der hat für den Unterhalt seiner Familie gesorgt, auch später lesen wir, die Schwiegermutter für ihre Gesundheit gesorgt. Der war wirklich in Ordnung. Aber er weiß, im Verhältnis, im Kontrast zu Jesus, bin ich ein sündiger Mensch, auch wenn ich noch so anständig bin. Und das dürfen wir auch mitsprechen. Wir haben nichts angestellt, ich habe keine Vorstrafen und ich habe auch sonst keine Leichen im Keller. Aber das kann ich nachsprechen. Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn ich allein mein Mundwerk manchmal höre, wenn ich mich selbst höre, vergib mir. Manchmal zuerst zu Gott und dann auch zu Menschen. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich lebe oder lebte nach dem nichtigen Wandel der Väter, schreibt der Petrus später in seinem ersten Brief. Das ist wie so eine Aufarbeitung seiner Vergangenheit, der erste Petrusbrief. Im Kontrast sehen wir, dass Gott, dass Jesus und wir nicht zusammenpassen. Und das hat Petrus auf die Knie getrieben. Da fiel er auf die Knie vor Jesus. Und jetzt kommt sozusagen die Parabel des Segens, die Aufhilfe von unten wieder nach oben. Er ist auf die Knie gegangen. Er sagt zwar, geh hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, aber das meint er natürlich nicht so. Da sagt er, geh jetzt raus, komm raus, sondern das war die Erschütterung, sagt er, geh hinaus. Also, da war natürlich froh, dass er stehen geblieben ist im Boot. Aber ganz offensichtlich hat er manches, was ihm sofort klar wurde. Und in diesem Satz, in dieser Herr, ich bin ein sündiger Mensch, liegt eben auch das Bekenntnis. Nicht nur die Erkenntnis, sondern er bekennt auch, dass er ein sündiger Mensch ist. Und deswegen, auf dem Weg nach unten, kann Jesus ihm jetzt aufhelfen. Erst wenn wir wahr werden. Das Lebenselement Gottes, das Lebenselement des Heiligen Geistes ist immer die Wahrheit. Wenn ich meine, ich könnte Gott irgendwas vormachen, dann erfahre ich den Segen nicht. Ich muss zu meinem Leben stehen. Und jetzt diese Bewegung des Segens nach oben. Schön, auch später in seinem ersten Brief schreibt Petrus, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die sich selbst unter ihre Schuld demütigen, die hebt er wieder hoch. Gnade ist so ein altdeutsches Wort, dass er sich beugt und ihn hochhebt. Und das hat er ganz sicher gemacht, braucht im Text gar nicht stehen. Er hat sicher nicht mit den Armen in der Seite gesagt, fürchte dich nicht, sondern er hat ihn hochgelupft. Fürchte dich nicht. Und jetzt kommt es eben, dieser Weg nach oben. Jesus befreit ihn von der Schuld. Er sagt ihm die Vergebung zu, in diesen fürchte dich nicht drei Worten. Und dann in den nächsten drei Worte oder vier, von nun an wirst du Menschen fangen. Also in dem einen Satz spricht er ihm die Vergebung zu, die Zusage der Vergebung, denn er sieht das Herz an, das ist Gottes Art. Er wusste, dem Petrus, dem ist es arg um seine Sünde. Und jetzt spricht er ihm mit diesen drei Worten die Vergebung zu. Denn weil er ihn gleich zum Dienst beruft, da braucht es natürlich ein bereinigtes Leben von Gott her. Und das war in dieser Sekunde geschehen. Und er kann ihm die Vergebung zusprechen, weil er ans Kreuz gegangen ist. Das war zwar drei Jahre später, aber die Wirkung des Kreuzes ist nicht nur direkt und heute, sondern das hat auch die Vorwirkung. Wenn Gott die Vergebung erwirkt, darf er sie auch schon dem Petrus zusprechen. Und so auch wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, dürfen wir wissen, er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Und so lasst uns, wenn uns irgendwas pupfert, es dem Herrn sagen. Natürlich ist nicht alles Schuld, dass ich sage, oh liebe Zeit, jetzt habe ich ein drittes Bällchen Eis gekauft, vergib mir Herr, ich wollte eigentlich nur eins und so. Man kann die Sachen auch übertreiben. Aber wirklich, wenn es wirklich pupfert, dass man sagt, Herr, hier bin ich, vergib mir. Und wenn es noch einmal mehr pupfert, wenn es zwackt, wie der Luther gesagt hat, dann ist gut, wenn man in die Beichte geht oder überhaupt in die Seelsorge. Fürchte dich nicht, die Vergebung ist zugesagt. Von nun an wirst du Menschen fangen. Natürlich nicht mit dem Fischernetz, das ist klar, das ist ein Bild. Aber du wirst Menschen werben fürs Reich Gottes. Und das hat Petrus ausgiebig gemacht. Sein Leben ist aufgegangen im Segen zu den Menschen. Bis heute lesen wir von Petrus. Was für ein Segen für diesen schlichten Fischersmann. Und so dürfen wir wissen, Jesus hat was anderes für ihn gehabt, aber er ging auch wieder zu seiner Familie zurück. Später, 1. Korinther 7, hat er auch seine Frau mit auf Missionsreise genommen, schreibt Paulus. Und schließlich noch, Jesus beauftragt, so wie Petrus, auch uns heute. Das dürfen wir wissen, nicht, dass wir jetzt gleich unbedingt in die Mission gehen oder so. Das kann auch sein, dass man sagt, als junger Mensch, Gott beruft mich auf eine Bibelschule oder sonst wohin. Aber auch im Alter dürfen wir wissen, er beauftragt uns mit der gleichen Aufgabe, Jünger zu machen, Menschen zum Glauben zu werben. Und das geht durch verschiedene Möglichkeiten. Wenn er uns erreicht hat, wenn wir die Gnade empfangen haben, dann haben wir den Verkündigungsauftrag. Schönes Wort aus Römer 1, Vers 5. Da heißt es beim Paulus, ich habe Gnade und Apostelamt. Apostel, also Verkündiger, die das Evangelium weiterbringen. Und das kann man auch übersetzen, ich habe Gnade von Gott, das heißt Apostelamt. Wenn ich Jesus im Leben habe, bin ich jemand im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner Grenzen und meines Zustandes, der in irgendeiner Form das Evangelium weitergeben kann. Und das muss nicht predigend sein, das muss nicht sein, dass ich ständig rede, sondern durch meine Existenz. Durch das authentische Lebenszeugnis, durch das Bekenntnis, dass ich, wenn ich gefragt bin oder wenn ich irgendwo bin, dass die Leute wissen, der gehört dazu oder die. Durch das gesprochene Zeugnis, dass ich Rechenschaft abgebe von der Hoffnung, die in mir ist, auch wieder Petrus. 1. Petrus 3, Vers 15 schreibt das auch, lasst uns bereit sein dafür. Es ist manchmal reaktiv. Ich muss nicht, ich bin immer mal wieder, da gehe ich ein und aus, also nicht jeden und jede Woche, aber immer wieder im Clubhaus in Adelshofen, im Fußballclubhaus, weil ich als AHA-Spieler dort tätig war, aber immer noch gern gesehen bin, auf ein Bier halt. Aber ich habe schon mit, besonders mit einem, großartig über den Glauben gesprochen. Aber das war organisch, das war nicht erzwungen. Und schließlich unser Lebenszeugnis, das Wort und Menschen auf dem Weg zu begleiten. Da kann man vielleicht ein Telefon oder ein Besuch oder wie auch immer. Gott gebe uns Weisheit. Der Herr steht da, er steigt ins Boot, er zeigt seine Größe. Wir sehen wie Petrus auf den Herrn und erkennen auch in uns, dass wir seine Vergebung brauchen. Und es beginnt die Bewegung des Segens, dem Demütigen gibt er Gnade und er beauftragt auch uns. Und dazu möge er sein Feuer in uns anzünden. Amen.